Wenn du kurz erklären kannst, woher sind die Illustrationen, die in den Berliner Zuständen 2018 zu finden sind und wieso wolltet ihr quasi diesen Brückenschlag zum NSU-Komplex?
Genau, der Comic, den wir für die Ausgabe gewählt haben, beschäftigt sich mit dem NSU-Komplex und da schwerpunktmäßig auch nochmal mit dem Gerichtsprozess in München und vor allen Dingen aber auch mit dem institutionellen und gesellschaftlichen Rassismus oder den verschiedenen Rassismen, die die Angehörigen der Opfer oder auch die Opfer selbst, zum Beispiel betroffen auf der Kolbstraße, erfahren mussten. Ja, wir haben das mit gewählt, weil das nach wie vor auch immer noch ein allgegenwärtiges, alltägliches Thema und Problem ist. Der institutionelle Rassismus und gesellschaftlicher Rassismus ist nach wie vor allgegenwärtig und auch natürlich im rund um den NSU-Komplex ja längst noch nicht vollständig aufgeklärt oder auch teilweise nur ansatzweise. Denn wir haben neben dem Gerichtsprozess ja auch einige und parlamentarische Untersuchungsausschüsse in den letzten Jahren gehabt, sowohl auf Bundesebene als auch in mehreren Bundesländern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, nämlich genau das auch nochmal zu durchleuchten. Zum einen die staatlichen Verstrickungen verschiedenster Behörden mit der Nazi-Szene und auch in diesem Komplex auf einer personellen Ebene, aber dann auch ja genau institutionellen Rassismus. Warum ist entsprechend Polizeiarbeit so oder eben so nicht gemacht worden? Und dergleichen. So einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben wir hier in Berlin bisher nicht gehabt, obwohl es eigentlich auch hier ja geboten wäre, diesen einzurichten, denn auch hier gibt es entsprechende Problemfelder in diesem NSU-Komplex, die entsprechend dort auch bearbeitet werden könnten. Und das wird auf einer politischen Ebene von verschiedensten Akteuren aus der Zivilgesellschaft, sei es Initiativen und auch Gruppierungen oder Einzelpersonen, aber auch von Einzelnen auf politischer Ebene gefordert. Das ist zum einen diese Forderung, dann gibt es noch eine weitere Forderung nach eben auch einer möglichen parlamentarischen Untersuchung der Polizeiarbeit bezogen auf eine extrem rechte oder neonazistische Angriffsserie und auch da Verstrickung des Landeskriminalamts mit einer Nazi-Szene. Da will ich jetzt gar nicht nochmal so ins Detail gehen, aber das sind so die Hintergründe, weswegen wir auch gedacht haben, okay, es ist auch nochmal dringend angebracht, institutionellen und gesellschaftlichen Rassismus mit in den Vordergrund zu rücken, auch gerade bezogen auf den NSU-Komplex doch deutlich zu machen, da ist nach wie vor längst nicht alles geklärt und auch hier in Bezug auf Berlin eben nicht.
Was jetzt quasi an Statistiken zu finden ist in den Berliner Zuständen, sind die Zahlen der Beratungsstelle Reach Out für das Jahr 2018, verzeichnet die regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie e.V. 317 Angriffe. Umgerechnet hält Berlin mit 8,6 Angriffen auf je 100.000 EinwohnerInnen den traurigen Rekord unter den ostdeutschen Bundesländern. So steht es in dem Bericht. Ja, trauriger Rekord, wenn man diese Redewendung nutzt. Wie kommt der denn zustande? Was sind die Ursachen dafür, dass rassistische Angriffe so häufig sind in Berlin?
Ich glaube, was am deutlichsten dadurch wird, ist, dass wir es einfach mit einer täglichen Bedrohung hier für bestimmte Gruppierungen vor allen Dingen damit zu tun haben, hier in Berlin auf einem sehr hohen Niveau, was aber auch tatsächlich schon seit vielen Jahren auf einem eher hohen Niveau ist. Warum es jetzt auch nochmal einen starken Anstieg gegeben hat, ist, glaube ich, mit mehreren möglichen Erklärungen auch nur so ansatzweise zu fassen, sag ich mal. Denn wir haben in den letzten Jahren ja durchaus ein viel deutlicher werdendes Potenzial an Leuten mit extrem rechten, rassistischen Einstellungen in der Gesellschaft gesehen. Es wird ja auch allgemein immer so als Rechtsruck bezeichnet. Es ist ja eigentlich vielmehr nochmal ein deutlicher Werden eines Potenzials, was viele Umfrageerhebungen in den letzten Jahren immer schon konstatiert haben, auch davor. Das heißt, wir haben eine gesellschaftliche Stimmung, in der es mehr Leute sich einfacher ermutigt fühlen, auch tatsächlich Leute zu beleidigen, anzugreifen, anzuspucken, tatsächlich auch körperliche Gewalt auszuüben, weil sie eben durch eine Verrohung der Sprache in der öffentlichen Debatte, in einem immer offensichtlicher werdenden, ja bezogen auf Rassismus, rassistischen Äußerungen in der Öffentlichkeit, die oftmals auch unwidersprochen bleiben, die viel mehr Widerhall in der Gesellschaft finden, die sich eben durch dieses gesellschaftliche Klima auch ermutigt fühlen oder bestätigt fühlen, dann auch tätig zu werden. So, das wäre ein Erklärungsmuster dafür. Das andere ist aber, es muss unbedingt mit berücksichtigt werden, dass es sowohl vorher schon als auch jetzt immer noch eine hohe Dunkelziffer gibt an Fällen, die gar nicht bekannt werden, die weder bei Reach-Out und auch schon gar nicht in den polizeilichen Statistiken auftauchen, weil diese Fälle gar nicht gemeldet werden, sei es an die Personen selbst, sei es aus Angst, oder auch von, sei es aufgrund einer Ernüchterung, dass ja eh nichts passiert. So, das heißt, das muss auch da sogar noch mit bedacht werden. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, aber auch wiederum vor diesem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Verrohung bei anderen wiederum vielleicht eine erhöhte Sensibilisierung dazu gekommen, dann auch so etwas zu melden oder auch da aktiv zu werden und das zumindest dann bei Reach-Out zu melden. Also das haben wir durchaus, wäre eine mögliche weitere Erklärung dafür. Also wir haben eigentlich so ein stärker werden von zwei gegensätzlichen Entwicklungen. Zum einen eine starke Verrohung und auch ein Sinken der Hemmschwelle bei Leuten, die diese Tätigkeiten und die Angriffe ausüben. Und dann aber auch vielleicht parallel, dass wiederum andere, die sich solidarisch zeigen, da eine höhere Sensibilisierung zeigen oder auch noch ein paar mehr dazukommen und solche Strukturen dann auch informiert werden.
Ich glaube, sehr wichtig ist auch zu erwähnen, dass die meisten registrierten Angriffe im öffentlichen Raum verübt wurden und in den innerstädtischen Bezirken. Außerdem ein Befund der Berliner Zustände 2018, dass von Rassismus in zunehmendem Maße Kinder und Jugendliche betroffen sind. Ein weiterer Artikel, und zwar der von Marcel Diekmann von Lichtblicke, beleuchtet rechtspopulistische Angriffe und Einschüchterungsversuche auf Jugendsozialarbeit. Was gibt es da für Vorfälle in Berlin?
Da gibt es Beispiele, die leider so auch eben nicht auf Berlin beschränkt sind, sondern sich ja auch in anderen Bundesländern, würde ich jetzt mal die These aufstellen, im gesamten Bundesgebiet finden lassen, mit Sicherheit, nämlich vor diesem Hintergrund der Diskussion um die Neutralität, die eingehalten werden muss. Und ja, die Neutralität, die dann hier eingefordert wird, ja, eben seitens rechter, extrem rechter Akteure so ausgelegt wird, dass wenn in der Jugendsozialarbeit oder auch in anderen Strukturen auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene oder auch in Schulen, sei es bei LehrerInnen oder so, da könnte man es auch übertragen, wenn Leute sich geben eben Rassismus oder geben diese Verrohung in der gesellschaftlichen Debatte oder im gesellschaftlichen Miteinander zu Wort melden oder das thematisieren und problematisieren und auch dagegen angehen und dann auch eben bestimmte Akteurinnen und Akteure benannt werden, dass dann vor diesem Schild der vermeintlichen Neutralität, die da eingefahren wird, nämlich das genau untersagt werden soll, beziehungsweise das bekämpft werden soll. Und da gibt es hier durchaus Beispiele, dass eben dann hier die AfD in dem Fall einfach versucht hat, Einrichtungen der sozialen Jugendarbeit denen das Leben schwer zu machen, um eben zu sagen, okay, hier wird nicht diese Neutralität eingehalten und wir wollen, dass diese Einrichtungen kein Geld mehr bekommen, denn die sind vermeintlich antidemokratisch, weil sie immer thematisieren, dass es Rassismus in der Gesellschaft gibt und eben auch zum Beispiel in der AfD gibt. Und sobald das dann thematisiert wird, wird eben vor diesem Hintergrund da versucht zu intervenieren. Das hat für bestimmte Einrichtungen dann auch bisher zum Glück noch nicht, aber ist das Ziel natürlich, deren Existenz in Frage zu stellen oder die auch zu bedrohen und deren politische Handlungsfähigkeit zu minimieren oder sogar ganz einstellen zu können mit diesem Versuch der Intervention. Denn es geht ganz konkret, um es mal zu mir zu benennen, dass dann gesagt wird, okay, aus den und den Gründen dürfen die eben dann auch keine Gelder mehr bekommen und mit diesen Geldern können dann bestimmte Projekte nicht mehr finanziert werden. Es können bestimmte Personen oder Gehälter einfach nicht mehr ausgezahlt werden, dass die Arbeit überhaupt durchgeführt werden kann. Und das ist dann existenzbedrohend für Personen, für Projekte und zum Teil dann sogar für Einrichtungen insgesamt. Genau, und darum geht es zum Teil in diesem Artikel, aber eben auch nicht nur in dem Artikel, sondern auch der Artikel der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, der MBR, mit der wir den Schattenbericht ja auch, oder die Berliner Zustände 2018 jetzt zusammen herausgeben, die auch das in einem größeren Umfang nochmal mit thematisieren und die verschiedensten Debatten, wie versucht wird, seitens Extremrechter oder so wie Sie es ja benennen, dann eben auch Akteurinnen und Akteure, wie eben auf AfD auf der Parteiebene, aber auch auf anderen Ebenen, die zivilgesellschaftlichen Projekten und auch kulturellen Einrichtungen zum Beispiel dann das Leben schwer machen, die auch öffentliche Gelder beziehen, um da den Diskurs klar zu bestimmen und diese Leute dann auszuschließen vor diesem Begriff der vermeintlichen Neutralität.
Wenn man das im Gesamten sieht mit den krassen Zahlen, die quasi veröffentlicht sind, den Analysen in den neuen Berliner Zuständen für das Jahr 2018, was würdest du denn sagen, braucht es für Beratungsstellen, für Netzwerke zur Erfassung und Beratung nach Erfahrungen rassistischer Gewalt, auch im Hinblick auf einen wachsenden Einfluss rechter Angriffe aus den Parlamenten, zum Beispiel Einfluss der AfD?
Ja, letztlich sind die Projekte, die wir hier auch mit in den Berliner Zuständen als schreibende Akteurinnen und Akteure haben und auch darüber hinaus, die es hier in Berlin gibt, alle in der Form zwingend notwendig. Sei es jetzt Beratungsstellen, die Opfer von Angriffen oder auch deren Angehörige beraten oder denen unterstützend zur Seite stehen, denen juristische oder auch psychologische Betreuung zumindest anbieten können, die sie dabei beraten und auch begleiten, möglicherweise bei Prozessen. Das wird, glaube ich, auch nochmal deutlich, wie anhand dieser Zahlen, wie wichtig und wie unablässig diese Arbeit ist, die solche Projekte machen. Und gibt es ja nicht auch nur in Berlin, sondern auch in Form von Reach-Out, sondern auch in den anderen Bundesländern mindestens. Dann noch die weiteren Beratungsstellen, nämlich diese mobilen Beratungen, die Akteurinnen und Akteure in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten, mit Rassismus, mit Antisemitismus und dann aber auch so Projekte wie uns, wie das APABITS, die eine Recherche liefern können, die auch wiederum Hintergrundinformationen liefern können, die auch beratend zur Seite stehen können. Mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Was sind die wir Analysen liefern? Was steckt als inhaltliche Zielführung eigentlich in diesen in verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die da ja auch in den letzten Jahren zugenommen haben, wahrnehmbar innerhalb der extremen Rechten, sei es auf der Straße, aber sei es auch im Internet oder sei es auch in Form von Printpublikationen, die in den letzten Jahren zugenommen haben. All das monitoren wir ja und machen eine Dokumentation, haben ein Archiv zu dem Thema oder eine Analyse und stellen davon oder in diesem Bezug dann hier für Berlin adäquate Analysen ja für die Leute auch zur Verfügung, sind ansprechbar für einen Informationsfluss, aber auch eben für eine Beratung, um da ein Gegengewicht zu sein, um Leuten ja unterstützend zur Seite zu stehen, aber sie auch zu ermutigen, okay, es gibt halt auch verschiedene Projekte, Initiativen, Organisationen und auch Personen, die da sind, die was machen. Und ich glaube, die letzten Jahre haben ja auch, so wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, man kann es an den Wahlerfolgen absehen, man kann es aber auch an den Angriffszahlen sehen oder auch einfach, was ich ja schon mehrfach betont habe, gerade an den öffentlichen und auch gesellschaftlichen Debatten, wie wichtig und notwendig diese Arbeit dieser Projekte und Initiativen ist. Ich habe jetzt ja nur einige genannt, es gibt ja dann auch noch verschiedene andere, die hier auch in der Publikation, wenn in der Zustände, zu Wort kommen und auch weit darüber hinaus, die Teil einer wichtigen öffentlichen Zivilgesellschaft sind oder einer antifaschistischen, antirassistischen Teil der Gesellschaft, die ja dringend notwendig sind. Und wir stehen ja momentan sogar vor dem Problem, dass Teile dieser Strukturen auf Bundesebene mit der Situation oder damit vor der Bedrohung stehen sozusagen, dass ihnen die finanziellen Mittel wegbleiben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.